Letzte Woche kam die Nachricht vom Tod Peter Hertlings. Er war einer der wenigen, die es verstanden haben, Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit ihren Geschichten zu gewinnen. Ich bin Gabi Hafner und ich möchte diesen Autor nicht gehen lassen, ohne ihn noch einmal hier zu würdigen. Gleich geht's um seine Kinder- und Jugendbücher und zum Ende der Stunde hören Sie ein Interview mit ihm über eine seiner letzten Musikbiografien.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Er war zunächst Journalist, dann Verlagslektor, bevor er freier Schriftsteller wurde. Peter Hertling schrieb Romane, Biografien und Kinder- und Jugendbücher. Und er engagierte sich zum Beispiel im Pennzentrum. So reifte er zu einer Schriftstellerpersönlichkeit, die man jetzt nach seinem Tod mit 83 Jahren vermissen wird. So geht es auch Doris Breitmoser vom Arbeitskreis für Jugendliteratur. Der hat Peter Hertling immer wieder nominiert und ausgezeichnet und auch mit einem Spezialpreis für sein gesamtes kinderliterarisches Werk ausgezeichnet. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, Frau Breitmoser, willkommen.
Ja, danke.
Was verbinden Sie denn mit Peter Hertling?
Ja, ich hatte das Glück, Peter Hertling auch persönlich kennenlernen zu dürfen. Und er hat mal in einem Interview gesagt, was er besonders an Menschen bewundert, das sei Menschen, die also bis zum Ende ihres Lebens Menschenfreunde bleiben. Und ich hatte den Eindruck, dass er so ein Menschenfreund war.
Seine Kinder- und Jugendbücher sind ja viel beachtet worden. Hat er denn da einen neuen Ton, eine neue Haltung reingebracht?
Absolut. Also in der Kinderliteratur gehen wir sogar davon aus, dass er einer der großen Erneuerer ist. Man muss sich ja vorstellen, dass im Zuge der 68er-Bewegung ja auch pädagogische Ideale des Kindheitsbilds sich absolut gewandelt haben.
Das war so die Zeit, als er anfing mit seiner Kinderliteratur.
Ja, viele kennen vielleicht auch noch aus der eigenen Kindheitserinnerung diese orangenen Bände von Belz und Gelberg. Und das war schon was Besonderes, dass also eine Größe war. Er hat ja auch eine Einladung zu der Gruppe 47 und dergleichen. Also, dass dieser Autor dann sich sozusagen auf die Kinderliteraturebene begibt, das war damals nicht selbstverständlich. Da gab es auch Autoren, die hätten gezögert oder Angst um ihr eigenes Renommee gehabt. Und Peter Hertling hatte das nicht. Und er hat vielmehr auch ein Credo für sich entwickelt. Er hat gesagt, in der Kinder- und Jugendliteratur darf es keine Tabus geben. Und heute lesen wir Kinder- und Jugendbücher über alle möglichen Themen. Da geht es zum Teil, da wird nichts ausgespart, ja. Aber damals war das was absolut Neues, dass man Kindern auch was zumutet, sie als Leser ernst nimmt.
Es war ja auch eine Zeit, wo dann über Trennungen, über Scheidungen, über Arbeitslosigkeit in der Kinderliteratur zu lesen war. Das gab es vorher so noch nicht. Können Sie das ein bisschen beschreiben, wie er das so vom Ton her, von der Sprache her in seine und vom Erzählerischen in seinen Geschichten verpackt hat?
Ja, also vielleicht ist es da einfacher, sich auch ein Beispiel anzuschauen. Also ein Buch, das natürlich auch wirklich Wellen geschlagen hat, das war der Titel, das war der Hirbel. Und da sehen wir schon ganz genau, wie der Peter Hertling vorgeht. Also erstens mal interessiert er sich immer für Kinder auch mit einer, ja, man kann sagen, beschädigten Kindheit. Denn dieser Hirbel ist ein Heimkind und nicht irgendeines, sondern der hat auch noch eine geistige Behinderung und eckt wirklich überall an. Und das ist also auch eine sperrige, eine unbequeme Persönlichkeit, die er da zu seinem Helden gemacht hat. Und das macht er in einer sehr, man kann sagen, einfach gehaltenen Sprache. Diese Einfachheit, die ist unheimlich eindringlich und er ist also ein Meister auch darin, dass er sich in die Perspektive dieser Kinder hineinversetzt.
Mhm. Waren seine Kinderfiguren auch durchaus mal glückliche Kinder?
Ja, natürlich. Er ist ja ein Realist. Ihm ist das realistische Schreiben sehr wichtig und er hat sich generell sehr für den Alltag, für Alltagserfahrungen von Kindern interessiert. Für ihn war die Fantastik jetzt weniger spannend. Ihn hat interessiert, was die Lebenswelt von Kindern ausmacht. Und ich würde sogar sagen, dass er auch diese Kinder in Notlagen, der er sich annimmt, immer auch glückliche Momente haben. Also das sind jetzt keine düsteren Bücher in dem Sinne, weil da auch immer Hoffnung ist.
Gab es da so eine Art Grundbotschaft?
Also ja, ich glaube, Grundbotschaft oder Grundthemen sind sicherlich das menschliche Zusammenleben, das Zusammenleben von Generationen. Und das stellt Peter Hertling also ohne rosa Glitzer da, sondern halt in all seiner Wucht, aber auch in all seiner Freude und in all seinem Glück. Und es gibt vielleicht nicht das absolute Happy End, aber es gibt immer Hoffnung und es gibt immer auch einen Ausblick oder ein Szenario, wie menschliches Zusammenleben vielleicht besser gelingen könnte.
Also eine optimistische und humanistische Botschaft. Wenn Sie jetzt ein oder zwei seiner Bücher herausgreifen, welche, was bleibt Ihnen da von Peter Hertling besonders im Gedächtnis?
Für mich persönlich ist das Buch Krücke ganz einschneidend gewesen. Darin verarbeitet Peter Hertling ja auch ein Part seiner Kindheit, der sehr, sehr schmerzhaft war. Er hat ja eine Fluchterfahrung direkt nach dem Krieg und ist auch früh weise geworden und hat dadurch ja auch, also diese beschädigte Kindheit hat ihn geprägt. Und in Krücke, in diesem Buch, da erzählt er halt die Flucht eines Jungen, der heißt Tom, der ist knapp 13 und der muss sich ohne seine Eltern durchschlagen in diesem absoluten Ausnahmezustand der Nachkriegszeit. Und mehr will ich jetzt nicht verraten, aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass das Thema Flucht für Peter Hertling immer wichtig war, dass er die Erinnerung daran nie verloren hat und vielleicht ist es deswegen auch so eine Art Zirkelschluss, dass sein letztes Buch den Titel trägt, Ja, die Flüchtlingsjunge, und da nimmt er sich eines Kindes an, das eines unbegleiteten Flüchtlings, würden wir sagen, macht dieses Kind zum Helden seines letzten Buchs.
Also bis zuletzt nah an der sozialen Realität und ja auch nah bei seiner eigenen Kindheitserfahrung geblieben, Peter Hertling. Vielen Dank, Doris Breitmoser vom Arbeitskreis für Jugendliteratur, der unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis hier von München aus betreut. Und Peter Hertling hat in dieser Literatur Spuren hinterlassen. Gleich hören Sie ihn selbst in einem Interview über seine Romanbiografie einer Musikerpersönlichkeit.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Wir erinnern an Peter Hertling, der letzte Woche gestorben ist. Einer, der engagiert war und trotzdem nicht viel Wind darum machen musste, sondern lieber schrieb. Ich persönlich bin Hertling-Fan geworden durch seine Romanbiografien, die ich der Reihe nach gelesen habe. Hölderlin, Schubert. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt eines Interviews mit Peter Hertling über seinen Roman Liebste Fenchel. Fanny Mendelssohn, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy. Und ein großer Teil des Romans beschäftigt sich auch mit der Kindheit der beiden.
Das Leben der Kinder war im Grunde das Leben von kleinen Erwachsenen. Sie lernten, indem sie Hauslehrer hatten, ehe sie Hauslehrer genießen durften, war es die Mama, ihre Lehrerin. Sie lernten Klavierspielen, sie lernten Noten, sie lernten Schreiben, dies alles von der Mutter. Sie lernten auch Sprachen. Die Lea Mendelssohn konnte mehrere Sprachen, unter anderem hat sie auch Griechisch gelernt, um auch mehr lesen zu können. Sie wurden also gebildet und natürlich wurden Gesellschaftsspiele gespielt. Natürlich wurden auch Geburtstage gefeiert. Und die Feste waren immer sehr üppig. So eine vermögende Familie. Und natürlich stellten sich die Kinder auch mit dem dar, was die Mutter ihnen beigebracht hatte. Sie spielten Klavier, sie konnten singen. Der jüngste Bruder Paul lernte Cello. Rebecca, die zweitjüngste, hatte einen fabelhaften Sopran. Und die Fanny konnte mit einem sehr schönen Alt beisteuern und spielte fabelhaft Klavier.
Das ist so auch der Eindruck, den Sie vermitteln aus diesen frühen Zeiten. Und eigentlich sogar das Leben der Erwachsenen war ja gar nicht anders, der Erwachsenen. Fanny, dass Musik eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Also es ist fast der Eindruck, es gab überhaupt kein Leben außerhalb der Musik. Ist das so, weil Sie einfach so diese musikalische Seite herausarbeiten wollten oder war das ganz typisch für eine bildungsbürgerliche Familie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?
Es gab auch die Literatur. Es gab auch die Politik, in die sich gelegentlich auch die Frauen einmischten. Und die Männer waren überaus abhängig vom politischen Klima. Man darf nicht vergessen, die Familie Mendelssohn war eine große jüdische Bankerfamilie und war abhängig von den Sympathien und Neigungen und vom politischen Klima, das herrschte.
Was macht das Leben von Fanny Hensel auch für heute uns noch so spannend und interessant, auch für Sie, die Sie ja einige Zeit verbracht haben mit ihr und ihrem Leben?
Es ist die Fülle. Unsere Zeit ist arm an Ausdrucksweisen und ist unglaublich schnell. Dieses Leben war schon von beträchtlichem Tempo, aber es hat, die Fanny hat mit offenen Armen eingesammelt und dieses mitnehmen können, dieses sich bereichern durch Glücksmomente, Einsichten und Aussichten, das macht dieses Leben schon besonders.
Das Buch über Fanny Hensel und das neueste von Peter Hertling über Giuseppe Verdi finden Sie zusammen mit all den anderen auch über michaelsbund.de zum Bestellen. Nächste Woche in der Literatursendung Buch- und Hörbuchtipps für die Sommerferien. Und bis dahin verabschiedet sich Gabi Hafner. Machen Sie es gut.